Die wirtschaftliche Situation in Deutschland gar nicht so einfach. Und es sind viele Komponenten. Erstens, viele Unternehmen verlagern ihr Business ins Ausland. Ja, die BASF geht nach China und baut für 10 Milliarden dort ein Werk. Also Unternehmen aus Deutschland investieren nicht in Deutschland, sondern sie gehen ins Ausland. Dann haben wir natürlich Unternehmen, die einfach gar nicht investieren, weil sie auch oftmals nicht investieren können. Also es wird auch nicht investiert. Es wird oft das Geld einfach zurückgehalten. Dritter Punkt ist, ganz viele Unternehmen gehen in die Insolvenz. Sie können nicht mehr zahlen, sind zahlungsunfähig und melden Insolvenz an. Und es sind extrem viele. Vierter Punkt, und über die wird so gut wie gar nicht gesprochen, viele geben einfach auf. Sie geben auf. Sie schließen die Tür ab, werfen den Schlüssel weg und suchen sich ein neues Business, ein neues Leben. So, insgesamt steht das meiste, wenn wir uns das angucken, auf, es geht den Bach runter. Und in diesem Video geht es um den Firmenretter. Es geht um Uli und Uli kümmert sich darum, wenn ein Unternehmen in Schieflage geraten ist, dass es nochmal die Kurve bekommt. Und das wird ein ganz spannendes Interview. Deswegen viel Spaß in diesem Interview mit dem heißen Content, den ihr von Uli bekommt. Uli, herzlich willkommen.
Ja, danke Dirk, dass ich da sein darf. Freue mich sehr, hier in Bochum zu sein.
Ich bin gespannt. So, ich frage jeden am Anfang, was ist dein Geschäftsmodell? Womit verdienst du Geld? Wie funktioniert das?
Das sind zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist sozusagen tatsächlich Unternehmen in der Krise zu helfen. Das heißt, kurz bevor die Alternative ist, dass das Finanzamt einen Insolvenzantrag stellt oder die Sozialversicherungsträger, gibt es die Möglichkeit, mit mir spezielle Insolvenzverfahren zu machen, die dafür sorgen, dass die Unternehmen innerhalb von 3 bis 9 Monaten wieder mit einer zweiten Chance entschuldet, optimal aufgestellt weitermachen können. Und das zweite Geschäftsmodell, was wir haben, ist eine proaktive Ausbildung von Unternehmern, dahingehend, dass sie eben die Krise lesen können. Ja, die Unternehmer sind aus meiner 10-jährigen Erfahrung, die ich so hatte, immer zu spät gekommen. Also in allen 300 Fällen, die ich gemacht habe, die haben eins gemeinsam, der Unternehmer war zu spät, weil er sich geschämt hat, weil er nicht wusste, was er umgehen soll, was er machen soll. Und das führt dann dazu, dass die Operationen notgedrungen sehr kompliziert werden. Ja, man kann das im Prinzip, sage ich mal, mit einer Krebsvorsorge vergleichen. Wenn das rechtzeitig erkannt wird, ist ein kleiner Schnitt und dann ist das wieder aufgeräumt. Wenn man lang genug wartet, wird es halt, sage ich mal, eine ziemlich lebensbedrohliche Operation. Mhm. Und da war mir einfach wichtig, sage ich mal, dieses Wissen, was ja auch nirgendwo zur Verfügung steht, mal zusammenzubringen und den Unternehmern eine Möglichkeit geben, da einfach drauf zuzugreifen und sich im Vorfeld, noch bevor die Krise überhaupt kommt, mit dem Thema fit zu machen und sich einen Weg zu finden, wie man dann da durchkommt und eben rechtzeitig die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Okay, spannend. Also gerade spannend für die jetzige Zeit. 300 Unternehmer hattest du schon, mit denen du gearbeitet hast. Was qualifiziert dich dazu, das zu machen?
Ja, das sind verschiedene Dinge. Erstmal 30 Jahre Unternehmer. Also ich habe in meinem Leben verschiedene Unternehmen gehabt. Ich hatte ein marktführendes Softwarehaus im Hochschulverwaltungsbereich. Danach hatte ich ein großes IT-Unternehmen, IT-Service-Unternehmen mit 700 Mitarbeitern. Wir waren so einer der größten Vor-Ort-Dienstleister, die es in Deutschland gab. Wir sind dann durch ein defizitäres Kundenprojekt auch in Schieflage gekommen. Und vor 10 Jahren war ich selber in der gleichen Situation wie meine Mandanten. Ich wusste nicht, wie es weitergeht und habe dann Glück gehabt. Ich habe das richtige Schlagwort gefunden nach mehrwöchigem Googlen und habe dann innerhalb von 8 Monaten und einer Woche das Unternehmen wieder aufgestellt. Und da habe ich so viel Glück gehabt, also ich bin besser rausgekommen, als ich reingegangen bin und habe dann gesagt, okay, für die Zukunft willst du anderen Unternehmern auch helfen. Ja, das soll wirklich die Mission sein, sage ich mal, für die zweite Hälfte meines Lebens. Ich war gerade 50 geworden. Und so bin ich jetzt unterwegs und habe eben, wie gesagt, diese 300 Sanierungsfälle hier erfolgreich hinter mich gebracht.
Okay, spannend. Dass ich eine Idee habe, wie viele dieser Kandidaten kannst du parallel begleiten? Oder ist das immer nur eins, eins, eins oder laufen dann mehrere parallel?
Da laufen schon mehrere parallel. Also es kommt immer sehr auf die Verfahrensart an. Also es gibt einfache Verfahren, die kann man, sage ich mal, im Prinzip laufend betreuen. Das ist, sage ich mal, nach oben mehr oder weniger unbegrenzt. Dann gibt es mittelkomplexe Verfahren, da kann man vielleicht 10 oder 15, 20 parallel machen. Und es gibt dann die großen Operationen, ja, sage ich mal, wenn viele Mitarbeiter beschäftigt sind, wenn es wirklich auch schon sehr, sehr zu spät war, davon kann man nicht mehr wie 3, 4, 5 gleichzeitig machen.
Okay, ich habe in der Einleitung so ein bisschen gesagt, wirtschaftliche Lage, das zeigt alles nach unten. Da ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Viele Unternehmen investieren nicht mehr, können nicht mehr investieren, investieren im Ausland, gehen ins Ausland, gehen in die Insolvenz. Wie ist dein Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland gerade? Und wie ist aus deiner Sicht die Perspektive?
Also ich glaube, momentan ist es so katastrophal wie noch nie. Wenn ich mal mich persönlich nehme, die Zahl der Anfragen bei mir hat sich im letzten halben Jahr verzehnfacht. Das ist auch bei allen Marktbegleitern, die ich kenne, so. Ja, das ist tatsächlich ein exorbitantes Thema. Man merkt es ja auch an der Tagespresse. Es geht ja kein Tag ins Land, wo nicht irgendein namhaftes Unternehmen, sage ich mal, auf Seite 1, 2, 3 der einschlägigen Tagespresse ist. Die Bild-Zeitung hat kürzlich geschrieben, alle 3 Minuten stirbt eine Firma. Und da ist auch was dran. Also das heißt, es werden 176.000 Insolvenzen dieses Jahr erwartet. Und da muss man immer sehen, das sind Unternehmer, das sind Familien, das sind Mitarbeiter und deren Familien, die da dran hängen. Also das ist schon ein ganz breites Thema. Und ich sehe auch nicht, sage ich mal, dass da kurzfristig Änderung eintritt. Das wird sicherlich, wenn sich was ändert, relativ lange dauern. Und wir haben das Problem, dass viele Entscheidungen, die große Unternehmen treffen, irreversibel sind. In der Einleitung hast du von BASF gesprochen. Es gibt viele im Automotive-Umfeld. Das ganze Thema Elektroautos dient noch ebenfalls dazu, weil wir natürlich alle, die hier mit Automobilzulieferer zu tun haben, ein Elektroauto ist viel, viel, viel leichter zu bauen als ein Verbrennerauto. Und da werden ganz viele Firmen und Leistungen einfach überflüssig, weil man sie nicht mehr braucht. Und die werden alle Schwierigkeiten kriegen, früher oder später. Und da kommt noch einiges auf uns zu.
Okay, bleiben wir nochmal ein bisschen bei der Politik, weil schlussendlich sind das ja, es ist nicht der Markt, in meiner Wahrnehmung, also alle Industrienationen haben ein Wachstum, nur Deutschland nicht, also es ist hausgemacht. Wir haben jetzt eine bestimmte Regierung, solange die da ist, wird sich nichts ändern. Mal angenommen, es gibt jetzt einen Regierungswechsel und wenn, dann wird der sehr wahrscheinlich Richtung CDU sein. Wird sich dann gravierend etwas ändern? Und wenn ja, wie lange wird das dauern, bis das wir spüren?
Also ich glaube, dass das relativ lang gehen wird, denn die CDU wird ja nicht alleine regieren. Mhm. Ja, und wer es dann sein wird, ich würde mal sagen, wenn man es an den Fingern auszählt, ist das entweder Große Koalition oder Schwarz-Grün. Mhm. Ja, die FDP wird nicht reichen und alle anderen fallen sowieso aus aufgrund dieser Brandmauerbeschlüsse. Mhm. Und dann wird es wieder ein gediegenes Weiter-so werden, mit etwas mehr nach rechts gerückt, aber eben nicht an die zentralen Dinge gearbeitet, da wird nicht rangegangen werden. Also ich glaube nicht, dass hier signifikant sich was ändert, auch wenn die Regierung wechseln sollte nächstes Jahr.
Das heißt, wir können davon ausgehen, die nächsten 5 Jahre sind wir uns definitiv uns selbst überlassen.
Ja.
Ja. Okay. So, 5 Jahre heißt, niemand kommt und rettet dich. Du musst das selber machen. Gut, jetzt gehen wir mal rein. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Varianten der Insolvenzen. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Was gibt es und für wen ist welche gut geeignet?
Also ich will dich ein bisschen weiter ausholen. Ja. Das Thema Insolvenz ist ein Thema, wo die Leute über viele, viele Jahre, über 2000 Jahre eigentlich, auf negativ, auf Schande, auf Unglück gepolt worden sind. Ja, bei den alten Römern hatte man eine elegante Methode. Wenn einer seine Schulden nicht bezahlt hat, ist man hergegangen, hat ihn verkauft als Sklaven und hat den Erlös verteilt. Ist jetzt keine Lösung, die man heute noch anwenden kann. Im Mittelalter hat man sie irgendwie mit Brandzeichen gekennzeichnet oder an Pranger gestellt oder sonst was gemacht. Führt auch nicht zu Gesundung im weitesten Sinne. Dann kam 1877 die Konkursordnung. Die war auf vollständige Gläubigerbefriedigung ausgerichtet. Das heißt, der gescheiterte Unternehmer an der Stelle, der insolvent gewordene Unternehmer, war 30 Jahre lang zum vollen Ersatz des Schadens verpflichtet. Also hat er nichts mehr gemacht oder hat sich Strohleute gesucht, die für ihn was gemacht haben. Und erst seit 1999 haben wir jetzt 25 Jahre Insolvenzordnung, bei der es diese zweite Chance gibt. Früher 7 Jahre, dann 5 Jahre, im Moment 3 Jahre. 2012 hat man dann noch ein weiteres Thema dazugebracht. Ja? Man hat nämlich die Eigenverwaltung schon ins vorläufige Verfahren gebracht. Das heißt, man konnte, und das steht auch seither im Gesetz, den Unternehmer selbst zum Insolvenzverwalter machen. Ja, das heißt, es kommt kein Insolvenzverwalter von außen, der das Unternehmen nicht kennt, der die Kundenbeziehungen nicht kennt, der aber den Geschäftsführer dann vollwertig ersetzt, sondern der Unternehmer selber bleibt am Ruder, wenn er das beantragt. Er muss es selbst beantragen. Und seit 3 Jahren gibt es noch das Thema Staruk. Das ist eine noch coolere Geschichte. Es kommt ja viel komisches Zeug aus Brüssel, aber das wäre mal wirklich was Gutes. Und zwar ist das für Unternehmen, die besonders früh kommen, gibt es die Möglichkeit, die Mittel des Insolvenzrechts zu nutzen, ohne eine Insolvenz anmelden zu müssen. Das heißt, das ist ein geheimes Verfahren und ich muss nicht alle Gläubiger in das Verfahren ziehen, sondern nur die, die mir essentiell Schwierigkeiten machen. Das heißt, ich als Unternehmer darf aussuchen, welche Gläubiger ich sozusagen in das Verfahren mit reinnehme und deren Verbindlichkeiten restrukturiere. Und das führt natürlich dazu, dass man das sehr, sehr schnell, sehr elegant und sehr geräuschlos machen kann. Aber dieses Verfahren hat noch keiner richtig zur Kenntnis genommen. Also in 3,5 Jahren, wo es das jetzt gibt, in der ja durchaus schon seit 3 Jahren schwierigen Situation, gab es gerade mal 50 Verfahren, da hatte ich 11 davon. Also insofern sage ich mal, gibt es nicht viele, die das machen. Es ist einfach unterm Radar. Und das ist ganz, ganz schlimm. Ja, also im Gesetz steht drin, dass der Normalfall einer Insolvenz, wenn keine gravierenden Gründe dagegen sprechen, also der Unternehmer ist wegen Betrug oder Untreue verurteilt oder er hat überhaupt keine Buchführung gemacht oder solche Dinge. Also wenn Schaden für die Gläubiger zu entstehen droht, dann ist der Unternehmer berechtigt, diese neuen Verfahren, diese Eigenverwaltungsverfahren oder dieses Staruk zu machen. Trotzdem laufen 96% aller Insolvenzen in der alten Regelinsolvenz, wo der Name ja schon eine Karikatur in sich ist, ja, weil es ist eben die Ausnahmeinsolvenz, aber 96% finden in diesem Ausnahmefall statt. Und das ist halt, sage ich mal, ganz schlimm, weil deshalb viele Unternehmen nicht mehr weiter existieren, entweder verkauft oder zerschlagen werden. Und da gehen natürlich auch viele Werte kaputt, volkswirtschaftliche Werte, von den menschlichen Schicksalen ganz zu schweigen.
Die Insolvenz in Eigenverwaltung, mache ich da nicht den Bock zum Gärtner? Weil ich habe einen Unternehmer, der hat es nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt kommt er in den Schutz der Insolvenz und darf das Gleiche weitermachen. Aber er weiß doch nicht, wie es besser geht, sonst hätte er es doch vorher schon gemacht.
Das kann in Einzelfällen passieren, das stimmt. Die Regel ist das nicht. Und zwar will ich gerne erklären, warum das so ist. Ich nehme mal meinen eigenen Fall. Mhm. An dem lässt sich es am besten, darstellen. Also ich hatte über 10 Jahre hinweg das Unternehmen mit 700 Leuten aufgebaut. Mhm. Wir waren extrem erfolgreich. Also wir konnten uns überhaupt nicht beschweren. Und mir ging es so wie allen denen, die jetzt hier vielleicht auch zuschauen. Für mich war alles ein Thema, aber nicht Insolvenz. Ja, das gab es nur woanders oder in der Zeitung. Und die Geschichte hat sich so ergeben, wir sind in eine große Abhängigkeit von einem Kunden gekommen. Die haben halt immer mehr beauftragt und wer sagt dann schon zum Auftrag nein? Das war auch schwer, weil die alle zusammenhingen. Also das wäre gar nicht so leicht gewesen, da aus irgendeinem auszusteigen. Und dann kam dieses Krisenprojekt dazu. Und da hatten die eine frische Hochschulabsolventin, hatten die eingesetzt, um ein hochkomplexes Projekt zu kalkulieren, wo diese Absolventin absoluten Profi-Einkäufern eines Großkonzerns ausgeliefert war. Und die hat sich da der Länge mal Breite über den Tisch ziehen lassen und mir dann hinterher vorgestellt, was sie verhandelt hat. Und dann habe ich gesagt, das wird so nicht funktionieren, da legen wir, also ich habe da nicht unterschieden zwischen Auftraggeber und mir, ich habe gesagt, da legen wir unendlich viel Geld drauf. Das war aber dann trotzdem so, dass man eigentlich gesagt hat, sie wollen es so machen, ja, weil man eben diesen Mädel da den Erfolg lassen wollte. Und ich habe dann gesagt, gut, dann lasst mich bitte raus. Und dann war die Aussage, wenn du hier nicht mitmachst, kriegst du die guten Aufträge auch nicht mehr. Ja, und dann war das relativ schnell eine Entscheidung, die war relativ klar. Ja, ohne die guten Aufträge hätte ich 500 von den 700 Leuten entlassen müssen, wenn es überhaupt gut gegangen wäre. Ja. Entlassen ist ja ohne Insolvenzrecht nicht so einfach und außerdem sehr kostenintensiv und aufwendig. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mit nach so einer Abwägung. Okay, wir werden, 3-4 Millionen miese machen, aber wir verdienen genug an den anderen Dingen. In der Mischkalkulation passt noch, ich mache mit. Und dann kam Pech dazu, es kam eine neue Betriebssystemversion raus, die hat mit der Softwareverteilungsinfrastruktur nicht mehr funktioniert, das heißt, die guten Aufträge gab es nicht mehr und dann blieben bloß die schlechten übrig. So, jetzt kann man sagen, man darf keine Klumpenrisiken eingehen. Richtig, aber so ein richtiger Fehler ist das nicht. Ja, ich habe darüber nachgedacht, passt das alles in den Businessplan, ist halt, Unternehmer sein ist halt auch ein bisschen riskant, das kann man manchmal nicht vermeiden. Ja? So, und dann kam noch dieser völlig unerwartete Schlag, dass die neue Windows-Version nicht mehr gebraucht werden konnte, 1,5 Jahre lang, ja, zur weiteren Durchführung der guten Aufträge. Dann in dem Moment war klar, jetzt wird es relativ schnell zu Ende gehen. Deshalb war ich aus meiner Sicht kein schlechter Unternehmer, sondern ich habe halt einfach vom Umfeld ein schlechtes Timing mitgekriegt. Ja? Und deshalb war es auch gut, das wieder aufzubauen. Und das geht ganz, ganz vielen so. Und es ist ja auch nicht so, dass der Unternehmer alleine dort bleibt, sondern es kommt ja dann auch, sage ich mal, der notwendige Sachverstand ins Unternehmen. Also wir haben ja dann zum einen vom Gericht bestellten Sachwalter oder Restrukturierungsbeauftragten. Wir haben betriebswirtschaftliche Expertise. Wir haben von Fall zu Fall, wo es notwendig ist, auch prozesstechnische, organisatorische Expertise mit drin. Das sind ja immer Sanierungsteams, die man da zusammenstellt. Und dann wird das Unternehmen schon insgesamt neu aufgestellt und nicht bloß einfach hinten die Schulden weggestrichen. Das reicht in den meisten Fällen nicht.
Gut, der Unternehmer... Also ich glaube, die meisten merken es auch zu spät oder wollen es zu spät wahrhaben. Wann ist der Moment, wo du dich mit sowas beschäftigen musst? Wann ist es? Wenn du weißt, du musst jetzt deine Gläubiger warten lassen mit den Zahlungen oder wenn du nicht mehr zahlen kannst, wann ist der Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigst?
So früh wie möglich, am besten gleich nach diesem Video. Weil es ist ja, sage ich mal, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist was Präventives. Ich kann ein neues Thema nur lernen, wenn der Kopf nicht im Krisenmodus ist. Ansonsten passt da keine neue Information mehr rein. Genauso wenig wie eine große Vertriebsstrategie da noch reinpasst, sage ich mal, wenn die Hütte brennt. Genauso kann ich mich auch nicht mit Krisenszenarien beschäftigen. Ja, sondern ich muss im Prinzip dazu kommen, dass ich ein zweidimensionaler Unternehmer werde an der Stelle. Ja? Also alle Unternehmer oder 99% aller Unternehmer fahren genau eingleisig. Ja? Die fahren in GmbH-Gesetz, BGB, HGB, also das, was wir alle so kennen für jeden normalen Tag, an dem wir eben arbeiten. Und keiner hat auf dem Schirm, dass es einen zweiten Rechtsrahmen gibt mit komplett anderen Regeln. Und wenn jetzt sozusagen das Unternehmerleben an mir vorbeizieht und ich sehe eine Situation und ich kenne beiden Rahmen, dann kann ich auswählen, in welchem ich weitermache. Und dann bin ich auch früh genug dran. Und dann kann ich eben mit einem ganz minimalen Schritt etwas erledigen in 2-3 Monaten unter Einbeziehung dieses Sanierungsrechtsrahmens, der ansonsten möglicherweise im richtigen Leben 10 Jahre dauert und unendliche Summen verschlingt. Ich habe da mal ein exemplarisches Beispiel dafür, um zu sehen, was da geht. Ja? Ich hatte einen Mandanten, da ging es um Photovoltaikanlagen, das war eine KG, GmbH und KKG mit 142 angeschlossenen Kommanditgesellschaften, die jeweils 500.000 Euro Photovoltaik investiert hatten. Und da gab es so um die 20 Renitente, die aus der Vergangenheit heraus, weil sie einfach einen ziemlich dicken Hals auf die Initiatoren hatten, einfach nur noch auf Rache gesonnen haben, aber an wirtschaftlichen Lösungen nicht interessiert waren. Ja, und in jeder dieser KGs waren 300.000 Euro Haftkapital noch offen. Das heißt, wenn also eine Insolvenz kommt, wäre erstens die Anlage weg gewesen und außerdem hätte der Insolvenzverwalter bei jedem Investor nochmal 300.000 angefragt und die vielleicht in 5 Jahren in Bruchteilen zurückgegeben. So, also haben wir dieses Verfahren verhindert. Das hat auch funktioniert. Aber 20 Stück wollten eben unbedingt, sage ich mal, Krieg spielen. Und haben sich dann darauf verlegt, den Komplementär auf Schadenersatz zu verklagen. Jeweils so 50.000, 60.000 Euro. Das waren 22 Prozesse, die waren anhängig. Der Komplementär war nicht auf Geldverdienen ausgelegt. Der sollte halt bloß sozusagen sich decken. Und es war klar, dass das also in Richtung einer Insolvenz gehen wird, wenn diese Streiterei sich dahin zieht. Und das hätte wäre mit Gutachtern über 5, 6, 7 Jahre gegangen. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Starrock-Verfahren. Dieses Starrock-Verfahren haben wir ausgesucht, okay, es sind zum einen die ganzen Kommanditisten und es sind noch ein paar Schwestergesellschaften des Komplementärs. Und haben dann in der Summe 62,5 Millionen Euro Schadenersatzforderung in diesen Plan zur Restrukturierung geschrieben und haben die innerhalb von 10 Wochen mit 50.000 Euro einmalig abgefunden. Also 62,5 Millionen durch 50.000 Euro. Das heißt, es gab für jeden der 142, die angeschlossen waren, irgendwie 300 Euro und ein paar zerquetschte. Aber was auch noch viel wichtiger war, wir hatten auch alle 22 Prozesse gewonnen. Denn wenn ich einen Prozess zu mehr als 95% verliere und die haben alle zu 99,9x verloren, weil sie nur 300 von 60.000 gekriegt hatten, dann muss ich die Kosten voll zahlen. Das heißt, die haben 22 mal die Anwaltskosten an den Komplementär erstattet. Und damit, sage ich mal, war erstens jegliches Angriffspotenzial aus der Vergangenheit weg und zweitens war der Streit weg. Und man konnte wieder normal weitermachen. Und das ist etwas, das erkenne ich nur, wenn ich von diesem Verfahren weiß. Ja. Also ich bin Deutschlands erster zertifizierter Berater für dieses Staruk. Ich habe damals noch, bevor das Gesetz überhaupt da war, hatte ich schon mein Zertifikat gemacht dafür. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte das noch überhaupt niemand auf dem Schirm. Ja, und wir haben das eben damals gemacht und waren damit extrem erfolgreich. Haben das 2-mal gemacht bei 2 Komplementärgesellschaften und hat hervorragend funktioniert. Und ist ein Thema, das jeder auch machen kann, wenn er in so einer Situation ist. Produkthaftung beispielsweise ist ein klassisches Thema. Corona-Kredite, die man jetzt zurückzahlen muss, ist ein klassisches Thema. Das heißt, die Firma lebt eigentlich, aber die Corona-Tilgung bringt sie wieder um. Jedes Quartal kann man eben solche Corona-Kredite entsprechend restrukturieren. Und da geht es dann immer darum, dass 98, 96, 95% erlassen werden. Und das ist nicht sehr teuer, das geht sehr schnell und erspart, sage ich mal, eine Menge Zeit, die ich hinterher wieder kreativ ins Geschäft stecken kann.
So, jetzt weiß der Unternehmer, er muss eigentlich was tun. Aber wir haben natürlich den Glaubenssatz in unserem Kopf, den du sagst, ey, das ist nachher eine Narbe im Gesicht und jeder weiß, dass du ein Insolvenzverfahren eingeleitet hast. Wie gehst du mit deinen Kunden, Ansprechpartnern um, denen zu sagen, du musst das jetzt machen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das ist die richtige Entscheidung. Und dann leben die vielleicht in einer Kleinstadt und sagen, boah, das ist die Schmach, meine Kinder werden in der Schule darauf angesprochen, meine Frau wird irgendwie im Supermarkt vom Nachbarn angesprochen, dass ich ein schlechter Unternehmer bin und mein Unternehmen in die Insolvenz gebracht habe. Was kannst du so vom Mindset her denen sagen?
Das war das richtige Wort, das ist Mindset. Man muss begreifen, und das ist in Deutschland halt nicht da. In Amerika ist das da. Ein Mindset muss geändert werden, dass Insolvenz was Schlechtes ist. Insolvenz ist ein Zustand im Unternehmerleben wie jeder andere auch. Der Erfolg ist genauso wahrscheinlich wie der Misserfolg. Sondern wenn man ehrlich ist, ist, wenn man von Gründern ausgeht, der Misserfolg 9-mal wahrscheinlicher als der Erfolg. So. Und der Misserfolg ist was wert. Das ist ein Asset für den, der Unternehmer ist. Wenn er sich hinterher nicht in die Ecke verkriecht und sich hinlegt, ja, sondern wenn er sagt, ja, ich habe es gelernt, ich weiß, auf was ich aufpassen muss, ich mach's nochmal. Ja? Dann habe ich die Situation, sage ich mal, dass man den Unternehmer klar machen muss, geh damit offen um, sag nicht, ich bin insolvent, sag nicht, ich bin pleite, sag, ich restrukturiere meinen Laden, ich habe hier ein Verfahren gefunden, das ist gesetzlich vorgesehen, damit kann ich mein Problem lösen und auf einmal bin ich nicht mehr der Loser, sondern ich bin der tolle Hecht. Ja, weil da hat's halt wieder mal geschafft. Ja, das wollen wir ja am Ende alle, ja. Und witzigerweise gibt's ja genau das sogar im Unternehmerspiel schlechthin, ne, bei Monopoly. Kennt ja jeder, ne, man läuft so rum, man hat nur die Schlossallee mit einem Hotel drauf und die anderen Straßen haben alle anderen. So, wie läuft das typischerweise ab? Man läuft und hofft, dass man nicht so oft auf die teuren Straßen kommt, dass man es nochmal eine Runde schafft, bis man wieder über loskommt und 4.000 Mark anziehen kann. Und gleichzeitig hofft man, dass die anderen mal auf der Schlossallee einparken. Was ist das schönste Feld, was passieren kann? Gefängnis. Im Gefängnis sitzt du 3 Runden, wenn du keinen Pass würfelst, kannst du warten, die anderen laufen lassen, die parken 4-mal auf der Schlossallee ein, dann hast du 160.000, kannst wieder locker weiterspielen. Für mich ist das was sehr vergleichbar, sage ich mal, zu Insolvenz. Heißt aber auf Deutsch Gefängnis. Ne, ist eher ein Unternehmer-Reha oder sowas. Ja? Aber das muss man einfach in die Köpfe reinkriegen. Und das ist nichts Schlimmes, sozusagen in eine insolvenzbedrohte Situation reinzukommen. Wofür man sich meines Erachtens nach durchaus ein bisschen schämen kann, ist, wenn ich mich einfach, sage ich mal, sinnlos in ein Regelverfahren drängen lasse, weil ich nichts tue und dann warte, bis das Finanzamt einen Stecker zieht oder die Sozialversicherung. Das sind ja die einzigen, die es tun. Ja? Alle anderen machen es ja nicht. Ich kann einfach das verhindern, indem ich einen Antrag stelle. Und dann kommen 99% oder 98% aller Anträge kommen auch durch und können die, sage ich mal, innovativen Verfahren benutzen.
Okay, also für mich zum Verständnis, das Finanzamt hat mir mal wieder eine Mahnung geschickt. Ich muss eine sehr große Summe bis zum 12. zahlen. Und ich weiß, wenn ich am 12. nicht zahle, werden die das Insolvenzverfahren öffnen. Und jetzt könnte ich am 11. hingehen und sagen, ich nehme jetzt den alternativen Weg.
Genau.
Okay. Bei den Krankenversicherungen, Sozialträger, ja genau, die sehen, sie können ihre Beiträge nicht abbuchen. Und jetzt könnte ich, bevor die Abbuchung kommt, könnte ich hingehen und diesen Antrag stellen.
Genau, auf Eigenverwaltung oder auf ein Starrungsverfahren, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist.
Okay. Ne? Was gibt es noch für Varianten?
Ja, es gibt zum Beispiel eine total gute Sache für Solo-Selbstständige und kleine Einzelunternehmer, die also persönlich haften, die überhaupt niemand kennt. Das kommt so gut wie nicht zur Anwendung. Sogenannte Regelinsolvenz mit Betriebsfreigabe. Ja, diese anderen Verfahren, die sind relativ teuer. Ja, also so ein Starrungsverfahren kostet irgendwie so 50.000 plus minus. Die Eigenverwaltungsschutzschirmverfahren sind 200.000-300.000 Euro aufwärts, nach oben unbegrenzt. Ja, also sage ich mal, was Karstadt oder jetzt, also die dritte Karstadt-Geschichte gekostet hat, ist sicherlich ein 3-stelliger Millionenbetrag. Mhm. Aber so eine Regelinsolvenz mit Betriebsfreigabe geht relativ leicht. Man stellt den Regelantrag auf spezifische Art und Weise richtig. Dann erklärt der Unternehmer, er möchte weiter selbstständig sein. Und wenn er das getan hat, dann wird sein Betrieb freigegeben. Das heißt, nehmen wir mal an, er wäre Maler, dann darf er sein Gerüst behalten, seine Leitern behalten, seine Rollen und seine Pinsel und die Autos auch noch und die Geschäftsausstattung. Die Schulden bleiben zurück. Das ist wie so das Häuten einer Schlange. Ja, die Schulden bleiben in der Haut zurück. Der schlüpft neu aus, geht zwar ohne Geld, aber auch ohne Schulden nach draußen, hat eine zweite Chance. Mein persönlicher Rekord dafür 8 Minuten. Wow. Normalerweise sage ich mal 2-3 Wochen, vielleicht auch mal 2 Monate. Und danach ist das Thema Insolvenz vergessen. Und jetzt kommt dann noch der nächste Punkt. Die Leute glauben ja alle, Insolvenz bedeutet im Wesentlichen Hartz IV auf Jahre. Ja, und sonst irgendwas, das stimmt in dem Fall überhaupt nicht. Ja, also ich habe Fälle, da zahlen die Leute im Monat 150, 200 Euro und machen 10.000 Euro Gewinn ab dem ersten Monat und dürfen die auch behalten, abzüglich der 200 Euro. Und dann haben sie noch 9,8 übrig. Ist ja nicht so schlecht, nachdem man gerade eben insolvent war. Aber es ist eine Vorstellung nicht da. Sondern die Vorstellung ist 1400 Euro Pfändungstabelle, ewige Armut, ist nicht so.
Okay. Also für mich extrem spannend, weil es ganz viele Sachen sind, die ich so nicht gesehen habe. Und in meiner Welt war es genauso. Insolvenz ist die Narbe auf der Wange und jeder sieht das. Du hast bei einem Event von mir mit Robert gesprochen und Robert kam dann in der Pause zu mir und sagte, boah, der Uli hat mir gerade eine Story erzählt, das ist, mit dem musste man reden. So. Und da gab's eine Story, du hast einen Kunden, der Kunde kann nicht zahlen und du verschiebst die Zahlung 3-mal oder 4-mal. Der Kunde meldet dann Insolvenz an, der Insolvenzverwalter kommt und sagt, du hast diese Insolvenz begünstigt, ohne dein Verhalten wäre das nicht so weit gekommen, du hättest direkt nach der ersten schon Attacke machen müssen. Und deswegen bekomme ich jetzt für die letzten 4 Jahre das Geld, was wir dir bezahlt haben, zurück. Ich habe Robert zugehört und gesagt, mal gucken, ob ich das alles richtig verstanden habe. Aber wenn das so ist, wow, dann müsste ja unser Rechnungswesen, unser Mahnwesen, das müsste ja nochmal ganz anders aufgestellt werden. Wie ist die Geschichte richtig?
Die ist schon ziemlich sehr richtig, würde ich sagen.
Okay.
Fehlen vielleicht noch ein paar kleine Details, damit man es auch operativ besser machen kann. Mhm. Und im Grunde, das, was hier passiert, nennt sich Insolvenzanfechtung. Und dazu muss man erstmal die Logik verstehen, warum es das gibt. Weil so ganz ungerecht ist das noch nicht mal, ja? Auch wenn es sich ungerecht anhört, ja, für den, den es trifft. Mhm. Die Insolvenzordnung gibt ja klare Regeln vor, wann ein Unternehmen, also insbesondere ein haftungsbeschränktes Unternehmen wie eine GmbH oder eine UG oder eine AG, einen Antrag stellen muss. Ziel dieser harten Regeln ist, dass das möglichst früh passiert und deshalb möglichst wenig geschädigt werden. Weil je länger die Schieberei geht, umso länger wird natürlich sozusagen die Dominokette, die hinterher möglicherweise mit umkippt, weil sie in Mitleidenschaft gezogen wird. So, und das Ziel ist dann, das, was übrig ist, unter den Gläubigern gleichmäßig zu verteilen. Das ist die Idee im Insolvenzrecht und die ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Und jetzt passiert aber Folgendes, genau das, was du gesagt hast. Du hast einen guten Kunden seit vielen, vielen Jahren. Der hat vielleicht Saisongeschäft, ja, und im Winter ist schlecht, im Sommer ist gut, das schreibt immer an, du schreibst ihm Rechnung ganz normal raus mit 4 Wochen Zahlungsziel, die zahlt er aber nie und ab Mai geht's wieder los und dann zahlt er alles ab und dann kommt wieder der Herbst und dann schieben wir wieder und so weiter. Und das ist jetzt genau der Punkt. Alle, die jetzt in dieser Zeit, in der du schiebst und tilgst und schiebst und tilgst, Verbindlichkeiten oder Forderungen aufbauen, also Verbindlichkeiten für den, ich sage jetzt mal Handwerker wegen mir, der das macht hier, ja, bei einem Baumarkt zum Beispiel, der einkauft. Alle die hätten ja keine Probleme mehr gehabt, wenn du rechtzeitig gesagt hättest, bei mir gibt's nichts mehr. Mhm. So, und deshalb wird gesagt, du wirst so gestellt, als wenn du dich gleich richtig verhalten hättest. Und das bedeutet, du gibst alle Umsätze zurück, seit du angefangen hast zu schieben oder das Schieben zu dulden, gibst diese Umsätze zurück und darfst sie dann zur Tabelle anmelden. Typische Quote bei Regelinsolvenzverfahren 2,6%, also kann man sich das Anmelden auch meistens sparen. Und das kann man aber ganz einfach vermeiden. Wenn du jetzt sagen würdest als Baumarkt im Oktober, ja, alles gut. Ich weiß, im Winter ist es immer schwierig, wir schreiben auf die Rechnung drauf, Zahlungsziel 31.05. Und der bezahlt dann am 31.05., dann darfst du es behalten. Denn innerhalb vereinbarter Ziele darf man zahlen. Und das sind eben so kleine Tipps und Tricks und Hints, die man wissen muss, die aber niemand weiß. Und weil man sich nicht damit beschäftigt, das ist das, wo ich sage, man muss das Wissen haben und dann muss man seinen Laden so aufstellen, dass man nicht in diese Fettnäpfe tritt. Und weil, nachdem das niemand tut, ja, gibt es immer wieder diese Situationen, die dann ganz erstaunlich werden. Also ich hatte zum Beispiel genau so einen Fall auch tatsächlich bei mir selbst in der Praxis. Da war ein Reifenhändler. Und dieser Reifenhändler hat eine Bauunternehmensgruppe beliefert. Es waren 3 Unternehmen, Firma A, B, C. Die hatten alle Autos. So, dann gezahlt hat aber immer der gerade Geld hatte. Ja, und in dem Moment, die gerade Geld hatten, haben bezahlt. Dann ging das erste pleite, hinterher waren sie alle pleite. Dann geht der Insolvenzverwalter durch, guckt nach und sagt, okay, wir haben hier Reifen für Insolvenzverwalter A sagt, wir haben Reifen für B bezahlt, für C bezahlt, für D bezahlt. Lieber Reifenhändler, gib uns mal das Geld zurück, denn diese Reifen gingen uns nichts an. Du hast für uns keine Leistung erbracht, du hast also quasi Geld geschenkt bekommen. Das Gleiche macht der Insolvenzverwalter bei B für A, C, D und so weiter und so weiter. Im Ergebnis wird man 70% seiner Umsätze wieder los. Und wenn dieses Schreiben kommt, braucht man sich nicht wehren. Da ist dann auf Unternehmerseite immer massive Empörung, aber die ist überflüssig. Da sich zu wehren, ist gutes Geld im Schlechten hinterhergeworfen. Da kann man nur zahlen. Das ist einfach die Realität, das passiert. Und auch hier kann ich mich wieder aufstellen, indem ich schaue, hat denn die Rechnung tatsächlich auch der bezahlt, der bestellt hat? Und wenn nicht, dann sage ich ihm bitte, das Geld ist vom Falschen gekommen, überweis bitte richtig, dann kriegst du das andere zurück. Die allermeisten freuen sich aber, sage ich mal, und rufen Hurra, er hat bezahlt, war zwar der Falsche, aber das Geld ist hier. Hilft aber nur begrenzt, beziehungsweise nur so lange, wie eben auf der anderen Seite nichts passiert.
Wahnsinn. Du hast die ganze Zeit dieses Damoklesschwert über dir hängen, was im falschen Moment runterkommen kann.
Ja. Mhm. Wie gesagt, das sind einfache Dinge, die fangen schon bei der Gründung von Unternehmen an. Da gibt es jede Menge wichtige Hacks, die man aufstellen kann, wo man hergehen kann, sag ich mal, wie strukturiert man seine Gläubiger schon vor, damit ich hinterher, wenn in der Insolvenz nach Gruppen abgestimmt wird, ich sicherstellen kann, dass ich eine wohlmeinende Gruppenmehrheit habe. Ja? Das kann man ganz, ganz viel machen dazu. Das kostet auch nichts, es ist nur Wissen und dann das Einstellen von ein paar Parametern. Das kostet kein Geld. Mhm. Ja? Die allermeisten in UG gründen, haben den ersten Straftat schon begangen, bis die Eintragung erfolgt ist. Weiß aber keiner. Weil sie haben nämlich bei 1.000 Euro Gründungskapital die ersten 501 bestimmt verbraucht, wenn sie beim Notar waren, das Handelsregister und das Transparenzregister angezahlt haben und sich dann vielleicht noch, sage ich mal, einen Schreibtischstuhl gekauft haben. Und jetzt müssten sie halt einfach aktiv werden. Wenn sie sich nicht selbst darüber informieren, im Rahmen einer Gesellschafterversammlung formal und dafür ein Protokoll schreiben, ist das ein Straftatbestand, auf dem stehen 3 Jahre und möglicherweise ein unbegrenzter Haftungsfall im Falle der Insolvenz.
Wahnsinn. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Gründe, warum Unternehmen überhaupt in die Insolvenz reinkommen?
Also da gibt es natürlich ganz viele, aber es gibt so eine Auswahl, sage ich mal, die immer wieder vorkommt. Also das eine sind natürlich, ich sage mal, der Ausfall von Aufträgen. Ja, ich habe einen relativ großen Auftrag, habe dafür vielleicht investiert. Der Auftraggeber fällt aus oder er entscheidet sich anders, warum auch immer. Dann stehe ich da mit diesem ganzen Equipment, kann es nicht auslasten und starte im Prinzip an jedem ersten des Jahres mit 2 Millionen Minus und muss dann das ganze Jahr versuchen, das irgendwie aufzuarbeiten. Das kann man jetzt versuchen. In allermeisten Fällen geht es schief oder man macht eben dann eins dieser Verfahren und kann diese Assets loswerden. Ja? Zweiter Punkt ist auch eigene Fehler. Man verkalkuliert sich bei irgendwas. Ja, und nachdem die erste Freude nach der Siegesfeier abgeklungen ist, stellt man fest, ich lege bei jedem von den 10 Millionen Stück 1 Euro drauf. Aber ich zahle Schadenersatz, wenn ich nicht liefern kann. Da habe ich eine ähnliche Situation, als wäre ausgefallen auf der anderen Seite. Auch hier kann ich hergehen und mich dann von diesen Verträgen wieder lösen, ohne dass also im realen Leben, Anführungszeichen, ein Schaden entsteht. Mhm. Drittes Thema ist natürlich unerwartete Steuernachzahlung oder Sozialversicherungsnachzahlung. Da gibt es ganz gemeine Sachen. Ja, also zum Beispiel bei Solo-Selbstständigen. Wenn die sich selbstständig machen, gibt es so ein Schutzgesetz, was damals die Frau Merkel eingeführt hat. Ich meine so um 2015 rum. Das bedeutet, wenn die noch keine Leute anstellen, dann hat man gedacht, man muss die schützen und zwingt sie deshalb in die gesetzliche Rentenversicherung. Und da gibt es ein Kreuzchen beim steuerlichen Meldebogen, dass man auf die Segnung der Rentenversicherung gerne verzichten möchte. Die meisten Steuerberater wissen das aber nicht und lassen das Kreuzchen folglichermaßen offen. Was ist das Ergebnis? Nach 4 Jahren kommt die Rentenversicherung. Ja, der hat jetzt gut gearbeitet, hat jedes Jahr 30, 40, 50.000 Euro Gewinn gemacht, vielleicht 100.000 Umsatz. Ja, von den 50.000 Gewinn im Jahr mal 4, hat er 200.000 Euro. Und dann kommt die Rentenversicherung und sagt, gut, und ich hätte jetzt keine Sozialversicherungsbeiträge auf die 200.000. Dann kommt eine Nachforderung von 80.000, die sind aber zwischenzeitlich schon verfrühstückt. Der Laden ist platt.
Ja.
Ja, und dagegen kann man eben auch vorgehen. Also erstmal, entweder man weiß, dass es Kreuzchen gibt, ja, dann kann man das setzen bei der Anmeldung, dann hat man es hinter sich. Oder man stellt eine sozialversicherungspflichtige 540 Euro Kraft ein, die dann zählt dieses Schutzgesetz nicht mehr, weil dann bin ich ja Arbeitgeber und insofern ein nicht mehr schützenswertes Subjekt, sage ich jetzt mal. Und das Dritte, was man tun kann, man macht halt wieder so ein Verfahren. Ja, und also zum Beispiel gerade das vorher angesprochene mit der Betriebsfreigabe. Ja, und dann bin ich das eben relativ schnell wieder los. Die Rentenversicherung geht mit kleinem Geld nach Hause und ich kann weitermachen.
Mega, mega Tipps. Also sind so viele Sachen, die ich alle nicht kenne. Und ich bin auch seit über 30 Jahren Unternehmer und ich habe schon viele Sachen erlebt. Also du bist da wirklich sehr, sehr tief drin. Wow. Es gibt den Spruch, wer Geld hat, hat viele Ziele als Unternehmer. Wer kein Geld hat, hat nur ein Ziel, nämlich ganz schnell wieder zu Geld kommen. Das heißt, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann habe ich nur noch eins, wie komme ich an Geld? Und in der Phase machen viele Unternehmer ganz blöde Fehler. Was sind so die typischen Fehler in so einer Phase, wenn du denkst, ich bin nicht mehr handlungsfähig, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich an Geld komme?
Ja, der erste Hauptfehler ist, dass ich nicht weiß, welche Möglichkeiten es gibt, aus der Situation rauszukommen. Und wenn ich keinen Ausweg habe, dann greife ich jeden Strohhalm. Was ist davon das Ergebnis? Ich löse meine Altersvorsorge auf. Ich beleihe die Immobilie. Ich plündere Family and Friends aus und bitte jeden, der bei drei nicht auf dem Baum ist, darum, bitte ein Darlehen zu geben. Alle diese Dinge führen in 90% der Fälle nicht zum Erfolg, weil die Quellen erschöpft sind, bevor das Problem gelöst ist. Außerdem wird damit immer nur, ich sage jetzt mal, destruktive Verbindlichkeiten, die halt am meisten drängen, werden bezahlt, aber es wird keine Investition in die Zukunft gemacht. Wenn ich verstanden habe, wie ein oder welche Möglichkeiten es gibt, sage ich mal, um diese Krise proaktiv zu bewältigen und dann rechtzeitig in so ein Verfahren gehe, dann kann ich genau dieses Geld, was ich mir vorher nur zusammenleihe, um Lücken zu stopfen, tatsächlich von der strategischen Neuaufstellung benutzen. Und dann ist natürlich vieles viel, viel leichter, als wenn die alle schon pleite sind. Die sind auch alle sauer auf mich, weil das Geld ja schon weg ist, ja, und ich kriege es ja auch nicht zurück. Gerade bei Familie ist es so, das sind nachrangige Darlehen, die dürfen nicht mal in die Tabelle gehen und die 2,6% rausholen. Die kriegen erst dann was, wenn alle anderen was gekriegt haben, also auf Deutsch gesagt nie. Ja, weil sind dann nachrangige Gläubiger, weil sie nahestehende Personen sind. Da ist einfach der entscheidende Punkt, dass die Leute wirklich wissen, was man tun kann und dann die richtigen Schritte einleiten und nicht krampfhaft versuchen, ein totes Pferd weiterzureiten. Ja, sondern man muss dann hergehen und die richtige Kur machen. Und dann kann man auch weiterfahren damit. Man kann ja auch mit diesen Verfahren Geschäftsmodelle ändern. Das muss man ja sehen, das ist ja ganz wichtig. Ja, also es gibt ja das berühmte Beispiel von Nokia, ne? Die haben ja erstmal Gummistiefel gemacht und dann haben sie auf Handys umgesattelt. Genau das können wir im Kleinen auch machen in so einem Verfahren. Ja, wenn ich ein Unternehmen habe, ich sage jetzt mal mit 100 Leuten, mit einem Thema, was überhaupt nicht mehr geht. Aber ich habe irgendeine innovative Abteilung mit 10 und die würde funktionieren. Nur der ganze Overhead frisst mich auf und bringt mich um. Dann kann ich in diesem Verfahren den Overhead abschneiden und lasse die 10-Mann-Truppe übrig und die ist hinterher wieder erfolgreich. Wir können ja alles loswerden mit einem Federstrich. Wir können Räume loswerden, wir können Maschinen zurückgeben, Leasingverträge kündigen, Mietverträge auflösen, wir können es auch vom Personal lösen. Und das kostet das zukünftige Unternehmen gar nichts. Das geht alles auf die vorhandene Masse. Dann wird die Tabellenwerte werden höher, die Quote wird kleiner, aber die Zukunft für das Unternehmen wird davon nicht belastet. Aus unseren Verfahren gehen die Unternehmen mit so viel Geld raus, also wenn es dann zusammenkam und welches da war, mit so viel Geld raus, dass sie zukünftig wieder arbeiten können. Die werden ja nicht mit leerer Kasse entlassen, sonst werden sie ja morgen gleich wieder pleite, sondern die kriegen so viel, wie sie brauchen, dass sie bei vernünftiger Betrachtung für den Neustart brauchen und der Rest wird an die Gläubiger verteilt. Jetzt könnte man vielleicht sagen, das ist ungerecht, ja, weil hier wird ja Gläubigergeld verteilt, aber das stimmt nicht, weil die Quoten bei unseren Verfahren typischerweise 3 bis 5 Mal höher sind als in Regelinsolvenzverfahren. Also wir haben so Quoten zwischen 5 und 20%, während wie gesagt vorher bei Regelverfahren 2,6% der Durchschnitt ist.
Also da sind wir uns einig, wir haben schwierige Zeiten. Welche gesetzlichen und finanziellen Möglichkeiten haben Unternehmer denn, um jetzt durch diese Krise durchzukommen halbwegs?
Ja, also zum einen natürlich bei Einleitung irgendeines Sanierungsverfahrens wird auf jeden Fall schon mal die Passivseite angepasst. Das heißt, mit anderen Worten, mit dem Moment, wo wir den Beschluss des Gerichts haben, dass wir drin sind, sind die Schulden im Wesentlichen weg. Vorausgesetzt, sage ich mal, sie sind jetzt nicht komplett mit Immobilien besichert und so, dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber ganz häufig gibt es da Blankoanteile und unbesicherte Verbindlichkeiten. Die sind erstmal vom Grundsatz her weg, kommen in eine Tabelle und werden am Ende quartal bedient. Das heißt, die Zahllast wird automatisch deutlich kleiner, weil ich eben keine Zins, keine Tilgung mehr bezahlen muss. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, je nach Verfahren, also bei Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltungsverfahren, bekomme ich als Unternehmen Insolvenzgeld. Das ist eine Versicherungsleistung, ja, das auch hört man oft so. Ja, das ist ja ungerecht, dass der Staat jetzt hier dem Unternehmer unter die Arme greift. Das stimmt nicht. Der bezahlt genauso Beiträge dafür, wie der Arbeitnehmer eben Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlt. Auch ans Arbeitsamt. Und das sind 0,15% im Moment Insolvenzgeldumlage, die jeder in seiner Lohnabrechnung drin hat. Sind sich die Unternehmer häufig gar nicht bewusst, dass das bezahlt wird. Und dann ist es halt eine Versicherungsleistung. Und dann kriege ich 3 Monate lang die Löhne komplett ersetzt, darf aber die Umsätze behalten. Und wenn ich jetzt ein funktionierendes Unternehmen hat, was, sage ich mal, 200.000-300.000 Euro Lohnkosten hat und ein bisschen Geld verdient und ich muss 3 Monate nicht zahlen und bin ausgelastet, dann habe ich hinterher 1 Million in der Kasse, mit der ich den Laden aufräumen kann, wo ich dann eben eine entsprechende Sanierung durchführen kann. Und das macht schon ganz erheblich was aus. Damit kann man was tun, damit kann man Prozesse verändern und Ähnliches mehr. Und dann kommen natürlich ganze Dinge dazu, wo man eben Verpflichtungen für Fahrzeuge, Maschinen etc., was wir vorher schon besprochen hatten, mal einfach einseitig kündigen kann, ohne dass Entschädigungen fällig werden. Die gehen auch immer nur zur Insolvenztabelle, werden also quartal bedient, belasten aber nicht das zukünftige Unternehmen in seiner weiteren Entwicklung. Und das sind dann eben Dinge, die schon zu signifikanten Verbesserungen führen.
Ich nehme nochmal das Beispiel mit der Krebsvorsorge. Niemand hat Lust darauf, genauso hat niemand Lust darauf, sich jetzt mit so einem Thema wie Insolvenz zu beschäftigen. Obwohl um uns herum das jeden Tag wahrnehmbar ist. Also, warum jetzt? Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt?
Wenn ich es jetzt tue, wenn ich mich jetzt kümmere, dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung und eine viel höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, als wenn ich das nicht tue. Wann montiert man einen Blitzableiter auf dem Dach? Wenn es donnert oder wenn Sonne scheint? Ja, wenn es schon donnert, sollte ich ihn nicht draufnageln, sonst schlägt es erst recht ein, weil ich nochmal 2 Meter höher bin. Wenn ich mich im Vorfeld damit kümmere, dann ist das relativ einfach. Und bisher gab es ja immer noch eine Ausrede. Ja? Es gab halt einfach auch nichts, mit dem man das mal lernen kann in einer kurzen Zeit. Ja? Dann hätte sich an tausenden Artikeln entlanghangeln müssen und mit Gesetzestexten befassen. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, die wichtigsten Sachen in einem Buch niederzulegen. Das ist in 3 Stunden gelesen an einem Samstagnachmittag. Das gibt's auch als Hörbuch. Das kann ich auch mal auf der Strecke von Köln nach Hamburg hören. Und dann weiß ich schon mal die wichtigsten Sachen. Das ist nichts, was man über Jahre betreiben muss. Da ist mit einem halben Tag Aufwand, den man betreibt, schon so viel geholfen. Und wenn man dann Spaß dran gefunden hat, dann kann man auch noch mehr machen dazu. Natürlich kann man da vieles lernen und man kann da Profi werden im Krisen erkennen. Also wenn Mandanten zu mir kommen und wir ein Gespräch führen, habe ich nach 20 Minuten in etwa den Überblick, was man da tun kann. Und genauso gut kann auch jeder Unternehmer werden. Und das sollte er auch, damit er eben genau sieht, wenn das Lebenssachverhalt vorbeikommt, jetzt ist es Zeit zu wechseln. Ja? Und das muss man eben am richtigen Zeitpunkt tun. Da muss man üben, da muss man fit werden. Und dafür gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Die sind jetzt da, die waren in der Vergangenheit nicht da. Und es ist einfach für jeden nur anzuraten, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn es denn kommt, ja, dann kommt es immer heftig. Ja, und dann ist es zu spät, sich damit noch zu beschäftigen, sondern man wird es dann erst merken, wenn es fast zu spät ist. Ja, und bezeichnenderweise ist es dann halt nicht mehr 9:30, sondern 11:55. Und das ist immer schwierig, dann wird es schmerzhaft.
So, Uli, und wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Thema für mich, präventiv oder aber es ist schon konkret, wie findet er dich, wie findet er den Weg zu dir?
Das ist ganz einfach, www.ulrichkammerer.de, ohne Bindestrich, ein Wort. Und dort findet man alles vom Hörbuch, Videokurse, Mentoring und natürlich auch die akute Hilfe. Wenn dann wirklich das Dach schon in Flammen steht, dann kommen wir auch.
Okay, also ulrichkammerer.de.
Richtig.
In einem durch.
Genau.
Okay, das sollte klappen. Ansonsten im Podcast packen wir es in die Shownotes und beim Video unten drunter.
Genau, und dort kann man einen Termin ausmachen und dann kann man im Prinzip die Situation analysieren und gucken, welches Verfahren passt. Oder man kann eben sagen, wenn man noch vorne dran ist und sagt, okay, ein Buch habe ich jetzt mal gelesen, war ganz spannend. Ja, dann gibt es in meiner Akademie auch die Möglichkeit, einen Videokurs zu machen, wo man sämtliche, diese ganzen Hacks und viele anderen mehr kriegt. Das sind 220 Videos, die sich nur mit dem Thema präventive Insolvenz befassen und wie kann ich mein Unternehmen schützen, sowohl vor der eigenen Krise wie auch vor der der anderen. Wir hatten ja vorher das Thema mit den ausgefallenen Forderungen, sozusagen, die der Insolvenzverwalter zurückholt, ist ja genauso eine Krise. Ja, habe ich auch fast nichts falsch gemacht, ja. So, das ist das eine. Und dann gibt's, wie gesagt, ein Mentoring-Programm, wo dann die Unternehmer alle zusammenkommen und sozusagen ihre Herausforderungen dort in der Gruppe diskutieren. Wir dann schauen, welche Entscheidung hätte der eben gemacht, wie würde man sie richtig machen. Und dann lernt man eben anhand der gesammelten Krisenfälle von 100, 150 Unternehmen, die sich in dieser Gruppe befinden, weil nicht jeder hat jede Woche eine Krise, ja, sondern man muss das ja im Prinzip sukzessive dann jeden seine eben dort verarbeiten. Dann lernt eben jeder, das, die Krise zu lesen und die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann wird er ein Profi an der Stelle und sieht eben auch in 20 Minuten, wenn der Lebenssachverhalt kommt, jetzt wäre es mal Zeit, drüber nachzudenken, den Rahmen zu wechseln.
Mega. Gut, dann ist das meine Empfehlung an die Community, dass ihr mal auf Ulrichs Webseite geht, dass ihr euch das Buch, das Hörbuch holt. Und wenn es bei euch schon aktuell ist, dann meldet euch gerne bei Uli. In dem Zusammenhang, weißt du, was unser meistverkaufter Online-Kurs ist? Und den habe ich rund um Corona aufgenommen, der Krisenmasterplan. Also, extrem spannend. Es sind, glaube ich, nur 6 oder 7 Videos von mir, aber es sind über 25 Bonus-Videos von Menschen aus meinem Umfeld. Wenn du also sagst, bin ich neugierig, dann bekommst du den zum Sonderpreis Krisenmasterplan.